Ido, das ist eine sogenannte Plansprache, wie das Esperanto zum Beispiel. Geschaffen wurde Ido bereits im Jahr 1907. Die Deutsche Ido-Gesellschaft wurde allerdings erst 1960 gegründet. Zu ihren Mitgliedern zählt Dr. Detlef Groth, der gerade auf dem in Tübingen tagenden europäischen Ido-Treffen auch als Referent auftritt. Guten Tag, Herr Groth.
Ja, buongiorno, guten Tag.
Buongiorno heißt guten Tag auf Ido.
Ja, auf Ido war das. Ja.
Und Deutsche Ido-Gesellschaft?
Die Deutsche Ido-Gesellschaft?
Mhm.
Ja.
Auf Ido?
Ah, Germana Ido Societo.
Aha. Haben Sie eigentlich einen deutschen Akzent, wenn Sie Ido sprechen? Was meinen Sie?
Wahrscheinlich ja. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil man spricht sich nach einigen Tagen ein und dann klappt die Verständigung, oder nach einigen Stunden ein und dann klappt die Verständigung sehr gut und man kann die Besonderheiten beim anderen annehmen und verstehen.
Jetzt versuche ich mich mal an Ido und Sie sagen mal, wie es war. Ad omna populo sua propra linguo, e duesma comune por omni. Na? Fehler?
War perfektes Ido.
Mhm.
Bisschen stockend, aber das ist normal.
Ja, ist ja auch mein erster Versuch auf Ido. Die Übersetzung sollten wir nachliefern, die ist nämlich wichtig, weil sie ja das Ziel ganz gut beschreibt. Also, jedem Volk seine eigene Sprache und eine zweite gemeinsame für alle.
Für alle Völker, por omni, ja.
Por
für
omni,
alle.
Für alle. Herr Groth, wie viele Menschen sprechen denn Ido?
Ja, das sind nicht viele, das sind vielleicht einige Tausend. Man kann es nicht genau bestimmen, weil es natürlich keine Volkszählung dazu gibt. Viele sprechen es auch mal und sind dann nicht mehr aktiv. Also das kann man nicht konkret sagen, aber es sind bestimmt einige Tausend, die das sprechen. Auf jeden Fall mehr, als man an Gesprächspartnern immer gebrauchen kann. Also man findet immer jemanden, mit dem man das sprechen kann.
Gut, aber eine zweite gemeinsame Sprache für alle Völker, da sind Sie seit 1907 nicht so wirklich vorangekommen, oder?
Ein paar Tausend? Ja, das ist richtig. Und das ist auch schade, weil die Probleme, die wir sprachlicherseits ja haben, dass wir verfügen nicht über eine Verständigungssprache, wo wir auf gleichberechtigter Grundlage miteinander kommunizieren können, die sind ja nicht kleiner, sondern eher größer geworden seit dieser Zeit. Damals hatte man ja noch ein gewisses Gleichgewicht an Sprache. Es gab das Deutsche, das Französische, auch als Konferenzsprachen. Heute ist es recht einseitig. Und das ist nicht immer wünschenswert und widerspricht ja auch dem Grundsatz der Gleichberechtigung.
Also ein paar Tausend, muss ich sagen, hat mich ja jetzt doch fast überrascht, denn ich habe gelesen, dass auf der Ido-Konferenz 2004 in Kiew, also gerade mal 6 Jahre her, da habe es 14 Teilnehmer aus 6 Ländern gegeben. Da dachte ich, oh Backe, das stirbt jetzt aber auch aus, das Ido.
Ja, die Zahlen sind diesmal mehr Teilnehmer, aber auch nicht so viel mehr. Es sind vielleicht 2 Dutzend aus 5 oder 6 Ländern, unter anderem aus China, haben sich nicht groß verändert. Insgesamt sind es nach wie vor einige Tausend, aber sie sind jetzt aktiver, weil das Internet auch neue Möglichkeiten bietet, miteinander zu kommunizieren. Also man kann die Sprache tatsächlich anwenden. Und Ido ist nicht so weit weg vom Esperanto. Man kann auch Esperanto-Texte mit ein bisschen Mühe, also mit ein bisschen guten Willen, kann man die sehr, sehr gut auch lesen und übersetzen.
Ich habe gelesen, Herr Groth, dass das Ido aus dem Esperanto entwickelt wurde, was 20 Jahre älter ist noch als Ido.
Ja, richtig.
Aber warum denn nun eigentlich das? Also reicht nicht diese eine Kunstsprache Esperanto, die nun auch wirklich kaum jemand wirklich spricht, schon? Reicht das nicht schon aus?
Esperanto wurde ja am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Das war ein genialer Entwurf einer Plansprache, die sehr schnell sehr starke Verbreitung gefunden hat. Und die Wissenschaft und die Politik und die Kultur waren eigentlich zu großen Teilen bereit, sowas anzunehmen. Es hat sich damals eine breite Bewegung für die Etablierung einer solchen Plansprache entwickelt. Und diese Bewegung aus der ist dann die Ido-Bewegung hervorgegangen. Die haben also das Esperanto genommen und einige Verbesserungen dort vorgeschlagen. Zum Beispiel die augenfälligste ist, dass das Ido keine Sonderzeichen kennt. Das Esperanto hat ja 6 Buchstaben, die nicht im lateinischen Alphabet vorkommen, die auch auf keiner Computertastatur der Welt zum Beispiel zu finden sind, wo man erst Software installieren muss. Das sind nur die erste augenfälligste Problem, was man beim Esperanto hat. Und Ido vermeidet also einige dieser Probleme. Damals sind sehr viele Linguisten zum Ido übergewechselt. Man sagte damals, Esperanto ist eine Sprache ohne Linguisten und das Ido ist eine Sprache mit Linguisten, aber ohne Sprecher. Da ist in gewisser Hinsicht was Wahres dran. Es gab zwar prominente Unterstützer, wie zum Beispiel den Wilhelm Ostwald, der sein ganzes Leben lang für das IDO gearbeitet hat und auch einen Teil seines Geldes für den Nobelpreis in Chemie für ihn die IDO-Bewegung investiert hat, sage ich mal. Aber letztendlich hat sich Esperanto eigentlich ist weiter verbreitet. Viel kann man gar nicht vergleichen. Es ist ungefähr das Verhältnis vom Englischen zum Esperanto wie vom Esperanto zum IDO.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit Detlef Groth von der Deutschen IDO-Gesellschaft. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Groth, dann halten Sie trotzdem IDO für eine also vereinfachte und auch verbesserte Version des Esperanto. Die paar Beispiele, die Sie vorhin gegeben haben, Buona Giorno, wenn ich mich recht entsinne, das klingt sehr italienisch, um nicht zu sagen lateinisch geprägt. Ist das richtig?
Ja, also IDO wie auch das Esperanto, aus dem es ja entstanden ist, verzichten eigentlich darauf, wirklich eine Universalsprache zu machen, die dann so verfremdet ist, dass sie niemand mehr erkennt. Also wenn man jetzt aus allen Sprachen der Welt etwas zusammenmischen würde, da hätte niemand einen Vorteil bekommen, denn die paar deutschen Wörter, die wir dort vielleicht finden würden, würden uns auch nicht weiterhelfen. Das heißt, diese Sprachen des IDO hat es noch konkreter gemacht. Es gibt 6 Wortbildungssprachen, das Russische, das Englische, das Deutsche, das Französische, Spanische und Italienische. Und aus diesen Sprachen wird versucht, die Wortwurzel herauszuextrahieren. Und dann wird geguckt, ob das geht, ob es sich nicht mit anderen Wörtern zu Konflikten führt. Und dann wurden diese Wortlisten gemacht. Und die sind zum großen Teil dem des Esperanto sehr ähnlich, wo ja Zamenhof mehr oder weniger intuitiv diese Methode mit hervorragend angewendet hat. Aber ich hatte ja schon auf ein augenfälliges Problem hingewiesen. Natürlich die Arbeit nicht fertigstellen konnte. Ich meine, es wäre auch von einem Menschen zu viel verlangt gewesen. Und die Idisten haben sich dahingehend unterschieden, dass sie also versucht haben, die Sprache zu perfektionieren, bevor sie sie sozusagen der Welt anbieten, während die Esperantisten gesagt haben, die Sprache muss sich erst durchsetzen und kann dann verbessert werden. Die haben eigentlich mehr Angst gehabt vor Spaltereien und sagen, okay, das ist vielleicht nicht das Beste, aber wenn wir jetzt was verändern, dann springen uns die Leute ab. Das sind 2 unterschiedliche Philosophien des Herangehens.
Aber ich glaube, Sie haben doch eins zumindest gemeinsam. Sie sind komplett eurozentristisch, also von wegen Weltsprache. Also afrikanische oder asiatische Sprachen finden sich ja überhaupt nicht da wieder. Und wahrscheinlich ist es für die Europäer relativ leicht, ob jetzt IDO oder Esperanto zu lernen, ja. Aber für die Bewohner der anderen Kontinente auf keinen Fall.
Doch, es ist ja wesentlich leichter, IDO oder Esperanto zu lernen als Englisch oder Deutsch oder Französisch. Wenn der europäische Sprachraum so eine Sprache hätte und den Leuten von anderen Kontinenten die als Verständigungssprache anbieten könnte, wäre es für die erheblich leichter, einen Chinesen nach Europa zu schicken, der mehrere Länder zu betreuen hat, als wenn er dann Englisch, Deutsch und Russisch sprechen muss. Also insofern hätten die davon auch Vorteile. Aber okay. Natürlich, Sie haben recht, das ist insofern eine eurozentristische Sprache, weil sie die Lateinisch, sozusagen das indogermanischen Sprachraum eindeutig natürlich bevorzugt. Aber wir haben ja solche Sprachen auch zum Beispiel in Ostafrika, Kiswahili, eine Verständigungssprache, die nun auch ohne Deutsche oder afrikanische und europäische Wortwurzeln zum großen Teil auskommt. Und auch dort haben wir den Vorteil, dass wir nicht mehr von 100 Stämmen, die es damals dort gegeben hat, die Sprachen lernen müssen, sondern das Kiswahili. Und dann können wir uns in Ostafrika sehr gut miteinander verständigen.
Herr Groth, ich muss ehrlich gestehen, so richtig verstehe ich es immer noch nicht, dieses Bemühen um eine Kunstweltsprache. Es gibt ja schon eine Weltsprache, Englisch, eine lebende Sprache, die von sehr vielen Menschen gesprochen wird, häufig schauderhaft schlecht, aber trotzdem reicht doch vollkommen zur Verständigung.
Es reicht darum, um nach dem Weg zu fragen und vielleicht das Eis einkaufen zu können. Aber ich denke, dass wir eigentlich mehr Ansprüche an unsere Kommunikation haben müssten, als nur simple Tagesfragen zu lösen. Und leider ist der Masse der Menschen auch nach vielen Jahren Englischunterricht eine tiefergehende Unterhaltung in einer Fremdsprache mit Menschen anderer Kultur verwehrt. Also das ist zumindest meine Beobachtung. Und das, was das unterstreicht, ist, dass wir in der IDO-Bewegung eben nicht nur Akademiker haben, die sind sogar eine Minderheit, sondern auch ganz normale Menschen, die nur eine normale Schulbildung haben und die trotzdem perfekt diese Sprache sprechen können. Genauso ist mir das in meiner Zeit, als ich spreche ja immer noch Esperanto und bewege mich auch in der Esperanto-Bewegung. Dort haben sie also nicht nur Akademiker, mit denen ich sonst im englischsprachigen Raum zu tun habe. Also wenn ich als Dozent oder als Vorträge halte auf Englisch, dann sprechen sie nur mit Akademikern. Und eigentlich schließen wir die Bevölkerungsschichten aus mit diesem Verfahren, die vielleicht nicht 15 Jahre Zeit haben, Englisch zu lernen und auf eine Universität zu gehen, von dieser Kommunikation einfach aus. Und das ist eigentlich auch nicht richtig. Oder von Menschen mit sprachlichen Behinderungen möchte ich jetzt gar nicht erst reden, von denen wir dann einfach sagen, ja, das ist halt zu schwer für dich, du wirst nie Englisch lernen können, die könnten vielleicht eine Plansprache lernen.
Herr Groth, ganz kurz zum Schluss, aber Sie haben nicht wirklich die Hoffnung, dass sich Ido oder Esperanto jemals wirklich als Weltsprache durchsetzen wird, oder?
Realistisch. Also nicht, vielleicht nicht evolutionär, so Schritt bei Schritt, obwohl viele kleine Schritte natürlich immer was nach vorne sind. Aber manchmal passieren ja Veränderungen auch ganz plötzlich. Zum Beispiel konnte sich 1989 im Sommer niemand vorstellen, dass die Mauer plötzlich fällt. Okay. Vielleicht auch irgendwann die sprachliche Mauer, weil irgendjemand, Milliardär, auf die Idee kommt, ich investiere mal 1 Milliarde Euro und zahle jedem, der die Sprache sprechen kann, ob das nun Ido oder Esperanto ist, lasse ich mal dahin.
Und dann setzen wir uns alle hin.
Euro. Und nach 3 Monaten haben wir plötzlich 1 Million Sprecher. Das wäre möglich. Ja, weil die Grammatik umfasst vielleicht 10, 12 Seiten. Eine einfache Grammatik, womit man fast alles abdeckt. Und da kann man sehr schnell zum Erfolg kommen.
Detlef Groth, Mitglied der Deutschen Ido-Gesellschaft, die in diesen Tagen in Tübingen zum europäischen Ido-Treffen lädt. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Groth.
Volontés, bitteschön.
Danke, tschüss.